Yes, Elevate 22. Ey, was für eine Ehre, hier zu sein. Wirklich, es ist mir eine richtige Ehre, es ist mir eine richtige Freude. Und ich weiß, das gehört irgendwie zum guten Ton dazu, dass man das am Anfang sagt. Aber ich meine das wirklich, wirklich. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie so mein Herz dafür zeigen. Aber es ist für mich wirklich eine Ehre und eine Freude, hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Und ich werde auch gleich nochmal erzählen, kurz, warum das für mich besonders ist, aber bevor ich das mache, möchte ich noch mal ganz kurz beten. Ich weiß, wir haben gerade gebetet, aber ich mache das nicht für euch, sondern ich mache das für mich. Weil, wisst ihr, ich bin euch ganz ehrlich, wenn Gott jetzt nicht kommt und sich an meine Seite stellt, wenn der Heilige Geist nicht kommt und durch mich spricht, dann können wir die Veranstaltung eigentlich an dieser Stelle direkt wieder beenden, weil ich kann euch nichts bieten. Wisst ihr, ich kann einen coolen Vortrag halten, ich kann vielleicht eine coole Predigt halten, gehen die Meinungen vielleicht auch auseinander, können wir nachher gucken. Aber ich kann kein Leben retten und ich kann kein Leben verändern. Das kann nur Jesus. Und ich wünsche mir so sehr, dass es heute Abend seine Bühne ist und nicht meine. Und deswegen möchte ich nochmal kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du die wichtigste Person in diesem Raum bist. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt sprichst, dass du kommst und dass du meine Stimme nutzt, dass du diesen Raum ausfüllst. Jesus, das ist deine Bühne und nicht meine. Und ich bete, dass du kommst, dass du sprichst, dass du veränderst, dass du rettest. Und ich lade dich einfach ein, zu tun, was dir gefällt. Und ich bete, dass alles, was ich sag und alles, was ich tue, dass es zu deiner Ehre passiert und zu deiner alleine. Amen. Yes. Ja, also erstens mal ist es natürlich besonders, weil wie Timmy gerade schon gesagt hat, ich kenne die Elevate quasi von Kindestagen an. Also sowohl meine Kindestage als auch die Kindestage der Elevate. Das waren sozusagen dieselben. Also ich bin selbst auf der ersten Elevate auch schon gewesen, damals noch hauptsächlich als Teilnehmerin, irgendwann dann als Moderatorin und so weiter und so fort. Deswegen ist es für mich super besonders. Aber es gibt noch einen anderen Grund und der Grund ist, dass heute Abend tatsächlich so ein bisschen ein Traum wahr wird. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, boah, Miri hat schon immer davon geträumt, mal auf einer Bühne zu stehen oder auf der Elevate zu sprechen. Gar nicht, wirklich gar nicht. Aber als ich so 15, 16 war, habe ich angefangen, ein Dreams and Goals Book zu schreiben. Also ich habe ein Buch hergenommen und ich habe mir aufgeschrieben, was ich gern erreichen will, was ich sehen will, was ich erleben will, was ich mir irgendwie wünsche. Und manches war ganz konkret, manches eher abstrakt, manches ist in Erfüllung gekommen, manches noch nicht, manches ist mir auch inzwischen gar nicht mehr so wichtig. Aber es gibt eine Sache, die würde ich auch heute noch genauso unterschreiben. Und zwar habe ich am 26. Juni 2016, da habe ich gerade Abi gemacht, habe ich folgenden Satz aufgeschrieben. I want to be the person I needed when I was younger. Eines Tages möchte ich die Person sein, die ich gebraucht habe oder gebraucht hätte, als ich jünger war. Und jetzt habt ihr gerade schon so einen kurzen Abriss von meinem jüngeren Leben bekommen. Und ich sag euch ehrlich, die Miri, die ihr heute hier seht, das ist nicht dieselbe, die Timmy damals kennengelernt hat. Er hat es ja gerade schon erzählt. Ich war, und er hat ehrlich gesagt ein bisschen untertrieben. Ich war wirklich schüchtern. Also wirklich, wirklich schüchtern. Ich war quasi die schüchternste Person, die ich kannte, die ihr wahrscheinlich auch kanntet. Und ich war super unsicher, auch als Jugendliche. Ich habe mich immer ganz viel mit anderen verglichen und habe mich irgendwie immer, habe immer voll viel an mir gezweifelt, mochte meine Haare nicht, mochte irgendwie nichts an mir, habe immer gedacht, ich kann irgendwie auch nichts so richtig gut. Das Einzige, was ich richtig gut konnte, war gute Noten schreiben, aber das macht einen nicht besonders cool. Und ich habe mich immer gefragt, so was hat Gott irgendwie irgendwas bei mir vergessen oder was will er eigentlich aus meinem Leben machen? Und es gab viele Punkte, die dazu geführt haben, dass es heute nicht mehr so ist und dass ich heute hier stehe. Und einen davon möchte ich euch erzählen. Und zwar war ich irgendwann mal, das ist schon lange, lange her, auf einer Holy Spirit Night. Manche von euch werden die vielleicht kennen, das ist ein großer Jugendgottesdienst, der in Stuttgart stattfindet. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, wahrscheinlich 2013 oder 2012, als es noch in diesem riesigen Schleierhalle Porsche Arena und so stattgefunden hat. Und ich habe nur noch voll die dunkle Erinnerung daran. Und ich weiß auch nicht mehr, was da Thema war, ich weiß auch nicht mehr, mit wem ich da war, aber ich kann mich noch erinnern, dass da eine Frau war und die hat vorne auf der Bühne ihr Zeugnis erzählt. Und ich weiß nicht mehr, wie die heißt, ich weiß nicht mehr, wie die aussieht, ich weiß nicht, ob die bekannt war oder nicht. Ich weiß nur noch, dass ich da saß und dachte, die erzählt aus meinem Leben. Und sie hat erzählt, wie sie irgendwie so auch christlich aufgewachsen, alles classy und dann so ein schüchternes, ganz angepasstes Mädchen war und eine unsichere Jugendliche und irgendwie nie so richtig wusste, will Gott eigentlich irgendwas mit ihr machen oder hat er irgendwie gar nichts mit ihr vor oder sich nie so richtig irgendwie was getraut hat. Und wie Gott sie dann da rausgeführt hat und sie berufen hat als Lobpreisleiterin und wie sie dann vor tausenden von Menschen Lobpreis geleitet hat, obwohl sie zu dem Zeitpunkt dachte, dass sie gar nicht singen kann. Und ich weiß nicht, was die sonst noch erzählt hat. Ich weiß auch nicht, ob die gepredigt hat oder ob die nur das Zeugnis erzählt hat. Aber ich weiß noch, dass ich da saß und dachte, wenn Gott es mit dieser Frau machen kann, vielleicht kann er das dann auch mit meinem Leben machen. Wenn Gott aus der schüchternen Person, die sie erzählt hat, die sie war, die Frau gemacht hat, die jetzt vor Tausenden von Menschen dasteht und ihr Zeugnis erzählt, vielleicht kann er das auch aus meinem Leben machen. Und ich weiß nicht, ob die an dem Abend noch irgendwas anderes erzählt hat. Aber wisst ihr, ich hoffe und bete, dass ich heute diese Frau für irgendjemand von euch sein kann. Dass irgendjemand heute Abend hier rausgeht und denkt, wenn Gott es mit Miri machen kann, dann kann er auch was aus meinem Leben machen. Wenn Gott aus der schüchternen kleinen Miri die Frau gemacht hat, die jetzt hier vorne steht, dann kann er auch was aus mir machen. Und ehrlich gesagt, mir ist es voll egal, ob du dir meinen Namen merkst oder ob du dir merkst, wie ich aussehe oder ob du merkst, was ich gleich predigen werde, ist mir egal. Ich bete einfach nur, dass Gott heute meine Stimme nutzt, um dich zu ermutigen, um dich aufzuerbauen und ihm zu beweisen und zu zeigen, dass Gott einen Plan hat, der bei weitem übersteigt, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Und dass auch die negativen Gefühle, die du über dich hast oder über dein Leben oder über deine Zukunft, dass sie nicht entscheiden und dass sie nicht bleiben müssen und dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Und an dieser Stelle könnte ich jetzt eigentlich wieder gehen. Aber das war mir mega auf dem Herzen und deswegen ist es für mich mega, mega besonders, heute Abend hier zu sein. Ich will über David sprechen, weil ich glaube, von Davids Leben können wir sehr viel lernen. Deswegen habe ich die Predigt ganz kreativ Life Lessons Learned from David genannt. Und vielleicht verdrehst du die Augen und denkst, boah, David kenne ich in- und auswendig seit der Kinderstunde. Voll gut für dich. Dann ist die Predigt heute Abend vielleicht nicht für dich. Dann musst du morgen und übermorgen nochmal wiederkommen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, egal wie häufig wir dieselben Geschichten hören, Wahrheit nutzt sich nicht ab. Und deswegen gib mir zumindest eine Chance. Also David ist ja bekannt als König. Er ist bekannt als ein sehr erfolgreicher Krieger. Ich glaube, David gegen Goliath ist so eine Geschichte, die kennt jeder, auch wenn er noch nie einen Fuß in die Kirche gesetzt hat. Und wir wollen uns aber eine Zeit anschauen, zu der David noch gar kein König war, nämlich in der Zeit davor, als König Saul noch König war. Und König Saul war auch sehr erfolgreich in seiner Position. Der hat viele Kriege geführt, viele Kriege gewonnen. Er wird als mutig und tapfer, auch als gut aussehend beschrieben, war also ein richtiger King im wahrsten Sinne des Wortes. Nur ein Problem hatte er, er war ein King, der Kompromisse eingegangen ist und der Gott nicht zu 100% gehorsam war. Und deswegen hatte Gott ihn verworfen und jetzt kommt Samuel auf die Bildfläche, das war der Richter zu dieser Zeit in Israel und der wird jetzt von Gott beauftragt, einen neuen König zu salben. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, das war echt keine leichte Aufgabe, weil entgegen der meisten Monarchien, die wir heute haben, war der König damals wirklich so das Zentrum des ganzen Volks. Also der hatte die ganze Regierung sozusagen, die ganze Verantwortung, jede Entscheidung, die ganze Kriegsführung. Es war noch ein bisschen anders, wie das heute war. Und ich studiere Psychologie, ich weiß gar nicht, ob das gerade in der Einleitung gesagt wurde, aber da beschäftigen wir uns auch viel mit der Frage der Personalauswahl. Also wie mache ich das eigentlich, wenn ich eine Stelle zu besetzen habe, dass ich da die richtige Person für finde? Und wir sind da ganz kreativ. Wir haben Fragebögen und Interviews und Assessment Center und was da alles gibt. Gott macht es ein bisschen leichter und wir schauen uns das mal kurz an. Er sagt zu Samuel, wir lesen 1. Samuel 16, Vers 1. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Und dann weiter ab Vers 4. Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Als er in Bethlehem ankam, bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten: Kommst du in Frieden? Ja, in Frieden, antwortete Samuel. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Und jetzt passt gut auf, was passiert. Als sie kamen, also die Söhne Isais, sah Samuel Eliab an und dachte: Sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel: Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Ja, Samuel sieht den ersten Sohn und er geht daran mit seinen Kriterien, wie er denkt, dass ein König auszusehen hat, wie er denkt, dass ein König zu sein hat. Aber Gott ist es völlig egal. Ihm ist es völlig egal, dass der Eliab der erstgeborene Sohn ist. Ihm auch egal, ob der mutig ist oder tapfer oder beliebt oder gut aussehend. Und so geht es weiter. Es kommt der nächste, Vers 8 und 9. Dann befahl Isai seinem Sohn Abinadab, vor Samuel hinzutreten. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes rief Isai Schammah. Aber Samuel sagte, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Und jetzt merkt man schon so ein bisschen, der Plot verdichtet sich. Das wird jetzt gleich awkward, wenn alle Söhne vorbei sind und der König war nicht dabei. Und tatsächlich passiert das. Alle 7 Söhne kommen vorbei. Samuel sagt jedes Mal nein. Und dann fragt Samuel, sind das alle deine Söhne? Vers 11 bis 13. Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lasst ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehen und hatte schöne Augen. Richtiger Catch der David. Und der Herr sprach, ja, das ist er, salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Und von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Punkt Nummer 1 für heute Abend. Gott wählt aus. Gott wählt aus, und wenn die Wahl ganz anders ist, als wir die treffen würden, dann ist ihm das völlig egal, weil er ist nicht an unseren Kriterien und unseren Maßstäben interessiert. Er ist nicht daran interessiert, wie wir denken, dass ein König auszusehen hat oder wie wir denken, dass ein Prediger oder eine Predigerin auszusehen hat, wie wir denken, dass ein Lobpreisteam auszusehen hat. Und jetzt mal weg von den christlichen Berufungen, weil das sind ja nicht die einzigen, die im Königreich zählen. Er ist auch nicht daran interessiert, wie ein Businessman oder eine Businesswoman auszusehen hat oder ein Arzt oder eine Professorin oder ein Polizist oder was auch immer. Er ist nicht an unseren Kriterien interessiert. Gott wählt. Wisst ihr, Samuel und Isai, die haben auch gedacht, sie haben verstanden, worum es geht. Natürlich schickt Isai als erstes den Eliab, weil das war der erstgeborene Sohn. Und es wäre die Wahl gewesen, die am meisten Sinn ergeben hätte. Aber Gott wählt, und er wählt nicht nach dem, was Sinn ergibt. Und es ist eine richtig, richtig gute Nachricht. Ich liebe diese Geschichte, weil sie so eine tiefe Botschaft hat. Und ich wünschte, ich hätte das viel früher verstanden. Das hätte mir viel Kummer erspart. Weil ich war als Jugendliche auch viel unterwegs, so Elevate und die Holy Spirit Night und Young Mission und Pfadfinder und was es alles gab. Und ich hatte immer so ein bisschen so ein zwiespältiges Verhältnis zu diesen Veranstaltungen. Weil auf der einen Seite mochte ich den Input und ich mochte die Gegenwart und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hat es mich voll überfordert, dass da immer so viele Menschen waren. Weil überall da, wo viele Menschen sind, da kann man sich auch mit möglichst vielen Menschen vergleichen. Und ich hatte immer in meinem Kopf irgendwie so ein Konkurrenzdenken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich eigentlich konkurriert habe. Aber ich habe andere immer mit diesem Vergleichsblick angeschaut. Und ich habe immer gesehen, was die anderen besser können, wie die anderen besser aussehen, wo die anderen beliebter sind und schneller Anschluss finden und bessere Geschichten erzählen und wo Gott die anderen mehr gebraucht. Und wisst ihr, das Ding ist, da ist ein bisschen Wahrheit dran. Es gibt immer jemand, der ist irgendwie mehr talentiert oder kann dies und das besser. Es gibt Leute, die schreiben viel bessere Predigten. Es gibt Leute, die sind theologisch viel fundierter, rhetorisch viel ausgefeilter. Das stimmt. Das Einzige, was nicht stimmt, ist die Schlussfolgerung, dass ich deswegen irgendwie weniger wertvoll bin. Oder dass Gott mich deswegen irgendwie weniger gebraucht. Es wird immer Leute geben, die sind talentierter als du oder die können irgendwas besser als du oder die sehen besser aus als du oder haben mehr Freunde oder was auch immer als du. Aber mach nicht die Schlussfolgerung, dass du deswegen weniger wertvoll bist oder dass Gott dich deswegen weniger gebraucht. Weil Gott wählt und Gott ist es egal. Worauf schaut er? Er schaut auf dein Herz. Er sucht nach einem Herz, was verstanden hat, ey Jesus, hierbei geht es ja sowieso gar nicht um mich und darum, was ich kann oder was ich nicht kann. Natürlich gibt es bessere Sprecherinnen, auf jeden Fall. Aber hier auf dieser Bühne geht es ja auch gar nicht um mich und darum, was ich alles kann. Gott, du bist der, der beruft und du befähigst, wen du berufst. Und wisst ihr, ich wünsche mir wirklich, dass ihr das heute versteht, weil Gott hat für jeden in diesem Raum eine Berufung, für jeden Einzelnen, das ist eine Regel ohne Ausnahme. Ob wir in dieser Berufung leben oder nicht, ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage. Er aber hat eine Berufung für jeden von uns. Und für diese Berufung hat er dich gewählt. Dich und sonst niemand anderen. Und es ist ihm dabei völlig egal, ob du jung bist oder alt bist oder klein bist oder groß bist oder ob du auffällig bist oder ein graues Mäuschen bist, ob du einen Schulabschluss hast oder einen Schulabbruch hast, ob du viele Instagram-Follower hast oder viele Freunde oder beides oder nichts davon. Gott wählt und er schaut auf unser Herz. Wisst ihr, David war nicht groß und der war nicht stark und der war nicht bekannt. Und funny story, in dem Moment, als es darum ging, den König zu salben, war er nicht mal anwesend. Ja, niemand hat es überhaupt für notwendig gehalten, den herzuholen, weil niemand in Betracht gezogen hat, dass aus dem Hirtenjunge der König wird. Es ist wie wenn er da hinten drüben bei den Schafen irgendwie vergessen wurde. Aber Gott hat ihn nicht übersehen. Gott hatte ihn im Blick. Punkt Nummer zwei. Gott hat dich im Blick. Und wisst ihr, ich glaube, wir haben ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis danach, gesehen zu sein. Jeder von uns. Und das Problem ist nicht, dass wir dieses Bedürfnis haben. Das Problem ist, dass wir, vor allem in unserer heutigen Zeit, habe ich das Gefühl, versuchen, dieses Bedürfnis zu stillen auf eine Art und Weise, die nicht gesund ist und auch nicht zielführend ist. Ja, wir versuchen, dieses Bedürfnis irgendwie zu stillen, indem wir die Jobs machen wollen, die sich auf einer Bühne abspielen, indem wir die Aufgaben machen wollen, die möglichst viel Anerkennung bekommen, indem wir uns auf Social Media so oder so darstellen, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, ganz Social Media funktioniert ja ehrlicherweise nur deswegen, weil wir ein Bedürfnis haben, gesehen zu werden. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Und das Problem dabei ist, Christine Kane, das ist eine Pastorin aus Australien, die hat das mal ganz treffend auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die Sichtbarkeit mit Relevanz verwechselt. Ja, wir denken, nur weil jemand sichtbar ist, ist der automatisch auch relevanter. Nur weil jemand sichtbar ist, ist der automatisch auch wertvoller. Nur weil jemand sichtbar ist, ist der automatisch auch gesalbter. Nur weil jemand sichtbar ist, ist er automatisch berufener. Aber lass mich dir was sagen, hier auf dieser Bühne zu stehen oder im Rampenlicht zu stehen, sagt nichts darüber aus, wie gesalbt oder berufen eine Person ist. Gar nichts. Und überhaupt, glaube ich, müssen wir aufhören, irgendwie so zu denken, es gibt so ein Berufungsbarometer. So, wir haben ja manchmal so dieses Bild, so, es gibt so ein bisschen berufen, etwas berufen, einigermaßen berufen, sehr berufen, extrem berufen. Und das sind die Leute, die im Rampenlicht stehen. Aber das stimmt nicht. Du bist berufen, ganz unabhängig davon, ob irgendjemand davon was mitkriegt, ganz unabhängig davon, ob dich ein Scheinwerfer anleuchtet oder nicht. Gott hatte David im Blick. Und als der Zeitpunkt der richtige war, da hat er ihn von der Wiese mit den Schafen auf den Thron geholt. Und es hatte nichts damit zu tun, dass David äußerlich betrachtet irgendwie fähig war. Es hatte nichts damit zu tun, dass er beliebt war oder bekannt war oder irgendwie gefeiert wurde. Es war einfach nur, weil Gott sein Herz kannte und weil er ihn für diese Aufgabe ausgewählt hat. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Die Tatsache, dass ich auf dieser Bühne stehe, um diesen Punkt zu predigen, ist der reine Beweis dafür, dass es stimmt, was ich gerade gesagt habe. Weil niemand, wirklich niemand hätte mich als Elfjährige angeguckt und gedacht, ja, die wird irgendwann mal auf einer Jugendkonferenz vor 300 Leuten sprechen. Niemand. Und ich sage euch mal was, Anfang des Jahres war ich das erste Mal eingeladen auf einer größeren Konferenz, wo andere Sprecher und Sprecherinnen eingeladen waren, die ich vom Namen her kannte oder die auch Mann, sage ich mal, vom Namen her kannte. Und ich weiß noch genau, die Veranstalter, die haben so einen Instagram-Post gemacht mit so einer Übersicht über das Programm. Und da stand dann immer der Name vom Sprecher und dann drunter, was sie machen. Und da stand da halt dann also Name und dann Gründer von XY, Leiterin von hier und da, Pastor hier und dort, Theologe bei bla bla bla. Und bei mir stand Miriam Geiselmann, Psychologiestudentin aus Heidelberg. Und ich habe das gelesen und ich musste voll anfangen zu lachen. Und habe ich zu Gott gesagt, Gott, wissen die eigentlich, wen die eingeladen haben? Ich habe nichts zu bieten. Ich habe nichts Tolles gegründet. Ich bin keine Leiterin von irgendwas Tollem. Ich bin keine Pastorin. Und ich bin noch nicht mal Theologiestudentin, sondern Psychologiestudentin. Ich habe nichts zu bieten. Aber lass mich dir was sagen. Für Gott ist es völlig egal, was du unter deinen Namen schreibst. Es ist ihm völlig egal, was auf deiner Visitenkarte steht oder was da nicht drauf steht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass mein Name eigentlich völlig egal ist. Und damit meine ich nicht, dass Gott irgendwie meinen Namen nicht kennt oder dass er mich nicht bei Namen ruft, wir haben es ja gerade eben gesungen, oder dass ihm mein Name nicht wichtig ist. Aber damit meine ich, ich lebe nicht, um den Namen Miriam Geiselmann irgendwie bekannt zu machen. Weil wisst ihr was, die Chancen sind sehr, sehr hoch, dass dieser Name sowieso vergessen wird. Wir können mal ein kleines Experiment starten. Ich sehe euch leider nicht so gut, aber ich probiere das trotzdem. Wer kennt denn den Namen seiner Eltern? Mal kurz melden. Ja, das würde ich sagen, ist die überwiegende Mehrheit. Wer kennt den Namen seiner Großeltern? Das sind auch noch sehr viele. Wer kennt den Namen seiner Urgroßeltern? Da wird es schon sehr dünn. Wer kennt den Namen seiner Ururgroßeltern? Aha, wir haben den Scheinwerfer. Wow, okay, da ist noch eine Person. Eins, zwei, drei, vier. Okay, aber da wird schon sehr, sehr dünn. Ja, okay, wir gehen 3, 4 Generationen, vielleicht noch 5. Und dann ist der Name vergessen. Aber wisst ihr was? Es gibt einen Namen. Es gibt einen Namen, der nie vergeht. es gibt einen Namen, der über alle Zeiten steht, und das ist der Name Jesus Christus. Und das, das ist die Message, die ich mit meinem Namen und mit meinem Leben verkündigen will. Und wenn Gott mir dafür eine Bühne und ein Mikrofon schenkt, wunderbar. Aber wenn er mir eine Schafwiese schenkt, auch gut, weil ich lebe nicht im Rampenlicht, sondern ich lebe unter Gottes Blick. Und derselbe Blick, der gerade auf mir ruht, obwohl ich hier von weiß ich nicht wie vielen Scheinwerfern angeleuchtet werde und ihr im Dunkeln sitzt, derselbe Blick, der in dieser Sekunde auf mir ruht, der ruht genauso auch auf dir. Und das ist eine gute Nachricht, weil dieser Blick ist wohlwollend und dieser Blick ist vergebend und in diesem Blick werden wir verändert. 2. Korinther 3, 18 oder 19. Und durch diesen Blick stehen wir rein und makellos und heilig vor Gott. Kolosser 1, 22. Das ist eine gute Nachricht. Gott hat dich im Blick. Und wir lesen jetzt hier in Vers 13, David wird zum König gesalbt. Und was passiert? Der Geist Gottes kam auf ihn von diesem Tag an. Da steht nicht, von diesem Tag an hat David die Königsschule besucht und gelernt, ein König zu sein. Oder ist in die Bundeswehr eingetreten, hat gelernt, Soldat zu sein. Oder, weiß ich nicht, hat sich Politikwissenschaftsstudium reingezogen und irgendwie Politik gelernt. Nein, da steht, der Geist Gottes kam auf ihn. Weil wisst ihr was, das ist das Einzige und das ist das Wichtigste, was wir für unsere Berufung brauchen. Punkt Nummer 3, Salbung ist wichtiger als Talent. Versteht ihr, wir können noch so viel wissen und wir können noch so viel studieren und ihr könnt euch Predigen reinziehen, so viel ihr wollt und Podcasts und was auch immer. Und wir können noch so talentiert sein und unsere Skills üben und es ist alles schön und gut. Aber wenn der Geist Gottes nicht kommt, dann bleibt es alles tot. Dann bleibt es alles irgendeine tote Theorie oder eine andere tote Religion oder eine tote Theologie. Wir brauchen den Geist Gottes. Wisst ihr, ich könnte hier einen perfekten Vortrag halten. Und ich habe das ja am Anfang auch, deswegen habe ich auch nochmal gebetet. Ich könnte hier einen perfekten Vortrag halten, aber wenn der Geist Gottes nicht kommt, was mache ich dann hier? Dann ist es einfach nur eine coole andere Veranstaltung, wie es viele in der Welt gibt. Wir brauchen es, dass Gott uns für die Aufgabe, die wir übernehmen, salbt. Und Salbung ist wichtiger als was du kannst, als was du weißt, als wie toll du bist, wie bekannt du bist. Salbung ist wichtiger als Talent. Jetzt kommen wir auch nochmal zu einem wichtigen Punkt, den ich auch selbst immer noch lerne. Ich habe den mal genannt, Morgenkönig, aber heute treuer Diener. David war ja ein Jugendlicher, als er berufen wurde, also als Samuel zu ihm kam. Also wahrscheinlich so in dem Alter, wo die meisten von euch sind. Man weiß es nicht so ganz genau, aber irgendwas zwischen 13 und 17 vermutlich. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, du wirst quasi von Gott persönlich als König ausgewählt. Der Richter von Israel kommt in dein Haus und vor den Augen von allen anderen wirst du zum König gesalbt. Ja, David hätte jetzt alles Recht gehabt, irgendwie stolz zu werden. Und er hätte alles Recht gehabt, ins Königshaus zu gehen und zu sagen, yo bro, your time is over. Gott hat dich verworfen und mich berufen, rück zur Seite. Tatsächlich ist es aber so, dass noch einige Jahre vergehen, bis David zum König wird, nämlich erst im Alter von 30 Jahren und erst im Alter von 37 Jahren wird er tatsächlich König über ganz Israel. Das heißt, wir haben einen relativ langen Zeitraum zwischen seiner Berufung und seiner tatsächlichen Beauftragung als König. Die Frage ist, was passiert eigentlich in dieser Zeit? David kommt ins Königshaus, aber auf einem bisschen anderen Weg, wie wir vielleicht erwarten würden oder wie er erwartet hat. Wir lesen in 1. Samuel 16, die Verse 17 bis 21. Da befahl Saul seinen Dienern, sucht jemanden, der gut spielen kann und bringt ihn her. Einer der Diener erwiderte, ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Harfenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann und der Herr ist mit ihm. Also schickte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, schick mir deinen Sohn David, den Hirten. Isai gehorchte und schickte David zu Saul zusammen mit einer jungen Ziege und einem Esel, beladen mit Speisen und Wein. Und so kam es, dass David zu Saul ging und ihm diente. Saul hatte David sehr gern und David wurde einer seiner Waffenträger. Ja, David fängt ganz unten an und er dient dem, dessen Nachfolge er eines Tages antreten wird. Und weil David treu war in seinem Dienst, wurde er dann zum Waffenträger ernannt. Aber er hat ganz unten angefangen. Wisst ihr, wir dürfen nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, treu zu sein in den Dingen, wo Gott uns aktuell hingesetzt hat. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, wovon du eigentlich träumst oder noch nicht das ist, wo du denkst, dass du letztlich berufen bist. Wisst ihr, ich liebe das, wenn junge Leute große Pläne haben und große Träume und große Visionen. Aber je mehr ich mich auseinandersetze mit Personen, die wirklich was im Königreich gerissen haben und die wirklich was verändert haben, je mehr ich mich mit den Leuten auseinandersetze, desto eher stelle ich fest, dass sie alle einfach im ganz Kleinen angefangen haben. Die waren einfach treu in der Situation, wo Gott sie hingestellt hat. Und deswegen meine Frage heute an dich, wo ist vielleicht dein Dienstbereich? Wo kannst du treu sein mit dem wenigen oder vielen, was du hast, im Kleinen oder im Großen? Wo kannst du treu sein, dort, wo Gott dich gerade hingestellt hat, in deiner Schule, in deinem Freundeskreis, in deiner Gemeinde, in deiner Familie? Weil Treue wird belohnt. Wir sehen das auch in Davids Leben. Einige Jahre später ist es nämlich so, David ist jetzt im Hause Sauls angestellt als Heerführer. Und er ist sehr erfolgreich in dieser Position. Ja, also Gott ist mit ihm und deswegen gewinnt er da sehr viele Kriege. Und dem Saul passt es nicht so richtig, weil Saul ist nämlich so ein bisschen wie ich früher war, der hat sich auch immer dann mit David verglichen und hat dann festgestellt, boah, die Leute feiern David viel mehr als mich. Und deswegen ist er sehr eifersüchtig geworden. Und dann ergibt sich die folgende Situation, 1. Samuel 18, die Verse 10 bis 12. Am nächsten Tag wurde Saul von einem bösen Geist Gottes befallen, sodass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann auf der Harfe zu spielen, wie er es immer tat. Doch Saul hatte einen Speer in der Hand und schleuderte ihn nach David in der Absicht, ihn an die Wand zu spießen. David aber konnte dem Speer zweimal ausweichen. Da fürchtete sich Saul vor David, weil der Herr ihn verlassen hatte und jetzt mit David war. Ich habe den fünften Punkt genannt, Achtung, Speergefahr. Ich muss mal ganz kurz hier einen Sip nehmen. Achtung, Speergefahr, weil jetzt beginnt für David eine Zeit, wo er ziemlich auf die Probe gestellt ist. Und wisst ihr, ich glaube, dass es fast immer so ist. Dass es fast immer so ist, dass wenn wir Jesus wirklich unser Leben hinlegen und wenn wir anfangen, in unserer Berufung zu laufen, dass die Speere fliegen. Wisst ihr, wir können dem entkommen, wenn wir einfach nur Sonntag für Sonntag in die Gemeinde gehen und vielleicht ab und an noch auf eine Jugendveranstaltung. Dann sind wir so ein bisschen unter dem Radar, dann werden keine Speere auf uns fliegen, weil wir sind auch keine wirkliche Gefahr für das Reich der Finsternis. Aber wenn der Feind sieht, dass Gott mit dir ist und dass du mit Gott gehst und wenn er sieht, dass du anfängst, in deiner Berufung aufzublühen und wenn er sieht, dass aus deinem Leben Frucht entsteht und dass du wirklich eine Gefahr bist für das Reich der Finsternis, dann werden die Speere fliegen. Und wisst ihr was? Wir sehen es hier bei Saul. Es geht gar nicht unbedingt um die Person Saul. Ja, solche Speere, die werden oft von irgendwelchen Menschen geschleudert, aber es geht in den meisten Fällen gar nicht um die Menschen. Wir haben gelesen, es war ein böser Geist, der über Saul kam. Das ist ein geistlicher Kampf, der hier passiert. Es geht gar nicht um die Personen, sondern es geht um einen geistlichen Kampf. Wir lesen das in Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Es geht gar nicht um die Personen. Und das ist mir so wichtig, dass ihr das versteht, weil wir müssen anfangen, wirklich gegen die richtigen Feinde zu kämpfen. Ja, wir müssen anfangen zu lernen, gegen wen wir eigentlich zurückschießen, weil wenn wir das nicht verstehen, dann fangen wir an, gegen Personen zurückzuschießen und das führt nirgendwo hin, weil es ein geistlicher Kampf ist. Und wir müssen verstehen, dass wenn die Speere fliegen, dass es einen Feind gibt, der daran interessiert ist, dass wir entmutigt sind und der daran interessiert ist, uns außer Gefecht zu setzen und der daran interessiert ist, dass wir eben nicht in unserer Berufung laufen, so wie diese Stelle in Epheser 6, Vers 12 das sagt, das ist ein geistlicher Kampf. Und ich erzähle euch mal ehrlich was, ich habe das noch auf keiner Bühne erzählt, weil das noch sehr aktuell ist, aber ich habe das noch nie so krass erlebt wie dieses Jahr. Und wisst ihr, ich habe die Anfrage für die Elevate schon vor einer Weile bekommen, keine Ahnung, ist ein halbes Jahr oder so schon her. Aber vor 1 bis 2 Monaten war ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich hier heute auf dieser Bühne stehen würde. Und es, wie gesagt, es hat nichts mit Menschen zu tun, sondern es war ein geistlicher Kampf. Und ich habe das schon oft erlebt, dass Berufung umkämpft ist, aber noch nie habe ich das so erlebt, dass die Speere so geflogen sind wie in dieser Zeit. Und dass es mich so sehr entmutigt hat, dass ich wirklich kurz davor war, das hier abzusagen. Aber wisst ihr was, jetzt im Nachhinein bin ich so dankbar für diese Situation, weil diese Situation hat mich auf die Knie gebracht. Und auf den Knien ist der allerbeste Ort, um Gott zu begegnen. Und weißt du, wenn du von diesem Ort wieder aufstehst, dann ist alles anders. Weil als ich von diesem Ort, von dieser Situation wieder aufgestanden bin, da war ich mir so sicher wie noch nie, dass ich diese Message heute halten muss. Und so, ich wünschte, ihr könntet einen Einblick haben in meine letzten 2 Wochen, als ich das vorbereitet habe. Manchmal konnte ich nicht mehr weiterschreiben, weil ich so im Gebet war und es hat mich einfach komplett gereckt. Ich habe angefangen zu heulen, weil die Gegenwart Gottes so krass war und deswegen bin ich mir auch ganz sicher, ich weiß nicht, wer von euch das ist, aber irgendjemand muss diese Message heute Abend hören. Weil die war so umkämpft, sowas habe ich noch nie erlebt. Heute vor einer Woche hatte ich auf einmal keine Stimme mehr. Ich habe kein einziges Wort mehr rausgebracht, wenn die Predigt eine Woche früher gewesen wäre. Ich hätte hier nicht stehen können. David war ebenso in realer Gefahr. Und wieder und wieder und wieder musste er vor Saul fliehen und vor ihm weglaufen. Und das hat David nicht kalt gelassen. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass der David, der gegen Goliath gekämpft hat, und der David, der stark war und mutig war und tapfer war, das war derselbe David, der auch die Psalmen geschrieben hat. Ja, derselbe David, der mit Gott gehadert hat, den das Leben auf die Knie gebracht hat, der sein Herz ausgeschüttet hat. Und ich könnte euch da unzählige Beispielverse lesen. Hier mal ein kleiner Auszug. Wie lange noch ist Tag für Tag Kummer in mir? Psalm 13. Die Angst schnürt mir die Kehle zu. Psalm 55. Ich habe mehr Feinde als Haare auf dem Kopf. Psalm 69. Ich bin elend und arm. Psalm 86. Die Stürme im Leben sind real und sie gehen nicht spurlos an David vorüber. Aber Gott begegnet ihm inmitten der Krise immer und immer und immer wieder. Wisst ihr, Krisen sind ein guter Ort, um Gott zu begegnen, weil da haben wir viel Platz für Wunder. Und das ist eine richtig gute Nachricht in der heutigen Zeit, weil Krisen haben wir mehr als genug. Und ich kann euch das nicht alles erzählen, was in Davids Leben noch passiert ist. Aber er hat wirklich viele Krisen durchlebt. Und er hat auch nach dieser Situation von gerade eben mit dem Speer noch viele, viele weitere Krisen erlebt. Und viele, viele Jahre später schreibt er einen Psalm und ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt. Er schreibt einen Psalm und zwar ist es Psalm 18 und entgegen den meisten anderen Psalmen wissen wir sehr genau, wann er den geschrieben hat, weil es nämlich in der Einleitung aufgeschrieben hat. Da steht, er sang dieses Lied zum Herrn, nachdem er ihn vor Saul und allen anderen Feinden gerettet hat. Ja, nachdem die Speere geflogen sind, nachdem er Krisen durchlebt hat, schreibt er den folgenden Psalm. Psalm 18, Vers 1 bis 3. Ich liebe dich, Herr, du meine Stärke. Der Herr, mein Fels, mein Schutz und mein Retter. Mein Gott, meine Burg, in der ich mich berge. Mein Schild, meine Zuflucht und mein sicheres Heil. Und dann ein paar Verse weiter in Vers 47. Der Herr lebt. Gepriesen sei mein Fels, erhoben der Gott meines Heils. Punkt Nummer 6 und der letzte Punkt. Unser Keyboarder kann gerne kommen. Punkt Nummer 6. Ich hab's erlebt. Er lebt. Weil, wisst ihr, die Leidenschaft und die Überzeugung, mit der David hier schreibt, das kann man nur, wenn man Gott wirklich erlebt hat. Wisst ihr, wir können noch so oft hören, dass Jesus lebt oder dass Gott unsere Zuversicht ist oder unsere Zuflucht ist oder unsere Burg ist. Aber ich glaube, wirklich echt wird es erst, wenn wir es wirklich erfahren. Wenn wir es wirklich erfahren und dann sagen können, ja, das ist mein Gott. Das ist nicht nur ein Gott, sondern es ist mein Gott. Es ist nicht nur eine Burg, sondern es ist meine Burg. Es ist nicht nur eine Zuversicht, sondern es ist meine Zuversicht. Und es ist auch nicht nur der Gott von David oder der Gott von Miri, oder der Gott von Timmy oder von Stefan oder von wem auch immer, sondern es ist mein Gott. Und wisst ihr, ich kann euch erzählen, wie ich Jesus begegnet bin und wie ich Gott begegnet bin. Ich kann euch das erzählen, aber ich kann dir nicht meine Geschichte geben. Ich kann dir nicht meine Kämpfe und ich kann dir auch nicht meine Siege geben. Und ich kann dir nicht meine Begegnung mit Gott geben. Und ich kann dir nicht geben, wie das mein Herz verändert hat. Ja, du musst selbst zu Gott gehen und du musst selbst diesem Gott begegnen. Weil, wisst ihr, er wird mit deinem Leben eine Geschichte schreiben, die er mit meinem nicht schreibt. Und er wird dir begegnen auf eine Art und Weise, wie es mir nicht begegnet. Und er wird zu dir sprechen auf eine Art und Weise, wie er zu mir nicht spricht. Klar, es ist derselbe Gott und die Bibel ist dieselbe, die Wahrheit bleibt dieselbe. Aber wir brauchen eine individuelle Erfahrung, eine individuelle Begegnung mit diesem Gott. Und wisst ihr, mehr als alles andere wirklich wünsche ich mir, dass du heute Abend diese Begegnung hast. Und dass du dieses Wochenende nutzt. Heute ist Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, erst die erste Session. Das heißt, du hast noch ein ganzes Wochenende Zeit. Aber ich wünsche mir, dass du zu Gott gehst und dass du deinem Gott begegnest. Und dass du diese Zeit nutzt und dich ihm zuwendest, egal in welcher Situation oder in welcher Krise du gerade steckst, ob das eine Höhe ist oder eine Tiefe, dass du ihm begegnest. Und ich möchte dich echt einladen, dich auch nicht davon abhalten zu lassen, dass es heute irgendwie der erste Abend ist und du denkst, naja, ich habe ja noch anderthalb Tage. Ich habe vorher gesagt, die wichtigste Person ist hier und es ist Jesus und er ist heute hier und er ist heute erlebbar und ich wünsche mir das so sehr, dass du sagen kannst, ich habe es erlebt. Das ist nicht nur einfach was, was ich in der Kinderstunde gelernt habe oder was ich auf der Elevate gelernt habe oder was auch immer. Ich habe es erfahren, ich habe es erlebt. Weil wirklich, ich glaube, wir sind in der Zeit, wir müssen Gott kennen. Das reicht nicht einfach nur zu wissen, wir müssen ihn kennen und wir müssen ihn erleben. Und wenn du in deinem Herzen gerade spürst, ey, da ist ein Hunger und da zieht es mich hin und ich habe eine Leidenschaft, diesem Gott zu begegnen, dann möchte ich dich einfach einladen, hier nach vorne zu kommen. Weil hier werden Leute sein, die für dich beten können und ich will auch nochmal für euch beten. Und ich weiß, es ist der erste Tag und niemand traut sich so richtig. Aber ich möchte dich wirklich einladen, hier nach vorne zu kommen und dich nach Gott auszustrecken. Und zu sagen, hey, ich bin hier und ich will dir begegnen. Und ich will wissen, wofür du mich ausgewählt hast. Und ich will wissen, ob du mich wirklich berufen hast. Weil wisst ihr, das war auch was ich, natürlich habe ich gute Predigten gehört und so weiter, aber man muss das erleben. Man kann das nicht durch Predigten lernen. Man muss es erleben. Und deswegen möchte ich dich echt einladen. Wir werden jetzt gleich noch eine Zeit im Worship haben. Und wie gesagt, das Gebetsteam wird hier vorne sein. Komm doch hier nach vorne. Und begegne einfach du Gott. Das Gebetsteam kann auch gerne nach vorne kommen. Und wisst ihr, es manchmal hilft es, nach vorne zu kommen, weil hier Leute sind, die für dich beten oder weil es einfach nochmal ein äußeres Zeichen davon ist, dass du bereit bist und dass du Hunger hast. Aber letzten Endes geht es nicht um die Position im Raum. Es geht um die Position, die du Gott gegenüber hast. Und wenn du ein suchendes Herz hast, dann trifft er dich auch in der letzten Reihe. Weil er ist demütig genug, der wird auch in die letzte Reihe kommen. Aber wenn du das Gefühl hast, hey, ich will diesem Gott begegnen und ich will dieses Wochenende benutzen, komm einfach nach vorne, lass dich segnen und ich werde auch gleich nochmal beten. Ich warte noch ganz kurz. Jesus, danke, dass du da bist. Und danke, dass du die wichtigste Person in diesem Raum bist und dass du für uns alle da bist, Jesus. Danke für deine Gegenwart, Herr. Danke, dass du uns kennst und dass du uns liebst und dass du uns auswählst, dass du uns berufst. Und danke, dass du kein Gott der Totentheorie bist, kein Gott, über den man einfach nur studieren kann, sondern dass du ein Gott bist, den man kennenlernen kann, den man erleben kann. Und Jesus, wir wollen uns nach dir ausstrecken und wir wollen vor dich kommen und wir wollen dich erleben und wir wollen, dass wir sagen können, es ist mein Gott und er lebt. Und es ist meine Zuversicht. Und vielleicht bist du auch heute Abend da und du denkst, ey, es ist vielleicht auch meine einzige Zuversicht. Aber dann habe ich eine gute Nachricht, weil diese Zuversicht reicht. Komm nach vorne und streck dich echt aus nach seiner Gegenwart, egal wo du gerade bist, und sag dir, Herr, ich brauche dich als meine Zuversicht, wenn nichts anderes bleibt. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du jetzt bei jedem nah bist in seinem Herzen und dass du genau weißt, was wir brauchen, dass du unser Herz siehst und dass du unseren Hunger siehst. Und Jesus, ich bete wirklich, dass du kommst, Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst. Und so wie du auf David ausgegossen wurdest und wie Gott, wie du deinen Geist ausgegossen hast auf David, so bete ich, dass dein Geist jetzt auch auf die Mädels und Jungs hier kommen, die wirklich ernsthaft deinen Namen suchen. Jesus, wir wollen erleben, wer du wirklich bist. Und wir wollen, dass du unsere kleinen Boxen und unsere kleinen Kategorien sprengst, in denen wir denken, Jesus.